DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Handelspoker, die Debatte um Strafzölle auf dem Treffen der G20-Finanzminister in Buenos Aires. Pharmaskandal, die kriminellen Praktiken eines Impfstoffherstellers erschüttern China. Sparen und Verzichten, der tägliche Kampf ums Überleben in Griechenland und Erdbeerpflücken. Nein, danke. Immer weniger Polen zieht es als Erntehelfer nach Deutschland. Das alles erwartet Sie jetzt hier in unserem Wirtschaftspodcast. In der Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer der G20 wird heftig über die Folgen der von US-Präsident Trump ausgelösten Kaskade von Schutz- und Gegenzöllen diskutiert. Auch auf dem Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankchefs war die aggressive US-Handelspolitik das Thema und damit auch, wie die Chancen auf Entspannung beim Krisentreffen der EU-Spitze mit dem US-Präsidenten am Mittwoch in Washington stehen. Ivo Maruszczyk mit den Einzelheiten.
Die Risiken für das Wachstum haben zugenommen, unter anderem wegen der steigenden geopolitischen und Handelsspannungen. So formulieren die G20-Finanzminister es vorsichtig diplomatisch in der Abschlusserklärung zu ihrem Gipfel in Buenos Aires. Gemeint ist der Handelsstreit der USA mit den Europäern und mit China und seine drohende weitere Eskalation. Bundesfinanzminister Scholz sagt es deutlicher. Er warnt, weitere Zölle, wie Donald Trump sie schon auf Autoimporte androht, würden unabsehbare Folgen haben.
Wenn das so kommt, dass die Vereinigten Staaten solche Zölle erheben, dann werden sie nicht nur selbst am meisten leiden, sondern sie werden die Lage auch nicht schnell wieder in den Griff bekommen, weil all die Folgewirkungen, die daraus abzuleiten sind, wahrscheinlich viel dramatischer sind, als man das gegenwärtig sich überlegen kann, für die USA jetzt gesprochen.
Eine Warnung, die wortgleich oder ähnlich auch von den europäischen Partnern, wie dem französischen Finanzminister Le Maire, zu hören ist, oder von EU-Finanzkommissar Moscovici.
Nous pensons que toute réponse unilatérale.
Wir sind der Ansicht, dass jeder einseitige Schritt, jede Attacke, jede Eskalation zunächst dem weltweiten Wachstum Schaden zufügen kann und sie wird die amerikanische Wirtschaft beeinträchtigen. Und anders als Donald Trump es behauptet, sind Handelskriege überhaupt nicht leicht zu gewinnen. Es sind vielmehr dumme Kriege, die nur Verlierer hervorbringen. Der Internationale Währungsfonds hat die Verluste sogar schon beziffert. Allein die jetzt schon erhobenen Zusatzzölle könnten dafür sorgen, dass das Wirtschaftswachstum weltweit einen halben Punkt niedriger ausfällt und die zusätzlich drohenden weiteren Zölle sind da noch gar nicht mit eingerechnet, sagte IWF-Chefin Christine Lagarde. Doch am US-Vertreter in Buenos Aires, an Finanzminister Steve Mnuchin, prallen all diese Warnungen, Vorwürfe und Berechnungen ab. Ich mag Christine und respektiere ihre Ansichten, aber in diesem Punkt, wir beobachten das ganz genau und ich kann nur für die US-Wirtschaft sprechen und nicht für die anderen. Wir sehen da nur minimale Einflüsse in ganz bestimmten Sektoren und Bereichen, aber aus makroökonomischer Sicht erkennen wir keinerlei Beeinträchtigung für die Wirtschaft. Einen Durchbruch, eine Lösung im Handelsstreit hatte in Buenos Aires wohl niemand erwartet, aber es ist schon schwierig, auch nur eine vorsichtige Annäherung zu erkennen. Wir müssen jetzt Brücken bauen, sagt EU-Kommissar Moscovici. Die EU ist jedenfalls zu Verhandlungen bereit, ohne dass die USA vorher ihre Zölle wieder zurücknehmen, so wie europäische Politiker es bis jetzt immer gefordert hatten. Die USA bleiben bei ihrer Forderung nach einem ausgeglicheneren Handel. Sie bietet der Europäischen Union aber ein Freihandelsabkommen an, sagte Mnuchin, was nach einem Entgegenkommen klingt, aber an Bedingungen geknüpft ist. Die EU müsse alle Handelshemmnisse und Subventionen aufheben. Und im Agrarbereich ist daran wohl kaum zu denken. Immerhin, von Mnuchin kommen wenigstens etwas freundlichere Signale als zuletzt von seinem Chef. Er nennt die Europäer Verbündete und nicht Gegner oder Feinde.
Präsident Trump hat a meeting with Jean-Claude this week.
Präsident Trump werde diese Woche Jean-Claude treffen. Gemeint ist Kommissionspräsident Juncker, der am Mittwoch in Washington erwartet wird. Der nächste Versuch, die Eskalation des Handelskriegs noch aufzuhalten. Laut Scholz ist die Nachricht, die Juncker Trump von den Europäern ausrichten soll, ganz einfach.
Lass es bleiben.
Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz im Beitrag von Ivo Maruszczyk aus Buenos Aires. Es ist ein gewaltiger Rückschlag für die Bemühungen der chinesischen Staats- und Parteiführung, eine eigenständige Pharmaindustrie aufzubauen und so die Abhängigkeit von Medikamentenimporten aus dem Ausland zu reduzieren. Denn das, was beim aktuellen Skandal um gepanschte Impfstoffe ans Tageslicht kommt, hat das Vertrauen der chinesischen Bevölkerung dramatisch erschüttert. Aus Shanghai, Steffen Wurzel.
李克强总理就疫苗事件作出批示。 Sonntagabend im chinesischen Staatsfernsehen. Ein Sprecher verliest eine Erklärung der Staats- und Parteiführung. Ministerpräsident Li Keqiang ruft darin die staatlichen Stellen auf, den Impfstoffbetrug aufzuklären und die Verantwortlichen zu bestrafen. Ein bemerkenswerter Vorgang, denn dass sich ein hochrangiges Mitglied der Staatsführung an einem Wochenende zu aktuellen Geschehnissen äußert, ist eher selten in China. Die Affäre brodelt schon seit einigen Tagen. In den vergangenen 48 Stunden kamen nun immer mehr Einzelheiten ans Licht. Vor gut einer Woche schon wurde bekannt, dass der chinesische Pharmakonzern Changsheng bei der Herstellung von Tollwut-Impfstoffen getrickst hat. Nach Angaben der Arzneimittelaufsicht hat Changsheng Unterlagen gefälscht, in denen es unter anderem um die Qualitätskontrolle der Impfstoffe geht. Am Donnerstag nun kam außerdem heraus, dass derselbe Hersteller auch einen minderwertigen Kombi-Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten in Umlauf gebracht hat, und zwar schon vor Monaten. Vergangenen Oktober haben wir herausgefunden, dass diese Dreifachimpfung den Qualitätstest nicht bestanden hat, sagt Xu Jinghe von der staatlichen Medikamentenaufsicht. Das Produkt darf deswegen nicht mehr hergestellt werden. Das Ganze ist den Behörden also schon seit Herbst bekannt. Erfahren hat die breite Öffentlichkeit davon aber erst jetzt. Warum, ist unklar. Auch ist noch nicht bekannt, ob die fraglichen Impfstoffe einfach nur wirkungslos sind oder gar gefährlich. Mutmaßlich betroffen könnten nach ersten Angaben Hunderttausende Menschen sein, vor allem Kinder. Allein in der ostchinesischen Provinz Shandong wurden mehr als 250.000 Dosen des fehlerhaften Kombi-Impfstoffes ausgeliefert, und zwar unter staatlicher Aufsicht. Der Aufschrei in der chinesischen Öffentlichkeit ist entsprechend enorm. Das zeigt eine Umfrage in einem Shanghaier Kinderkrankenhaus von heute. Eine 32-jährige Mutter sagt: Ich bin schockiert. Wie kann jemand Impfstoffe für Kinder fälschen? Ich habe keine große Hoffnung, dass die Regierung dieses Problem in den Griff bekommt. Der Grund für solche Skandale ist doch, dass es viel zu wenig staatliche Kontrolle gibt. Ich glaube, dass der Staat nur wieder kurzfristig handeln wird. Ich bezweifle, dass er hart durchgreift. Hier in Shanghai sei alles sicher, haben sie mir gesagt, erzählt diese 28-jährige Mutter eines 8-monatigen Sohnes. Aber selbst wenn jetzt hier alles sicher ist, in Zukunft ist das vielleicht nicht mehr so. Ich werde das alles deswegen ganz genau verfolgen und mir ansehen, wie sie das Problem lösen wollen. Auch und erst recht online entlädt sich die Wut der Menschen. Auf den Social-Media-Plattformen des Landes ist der Impfskandal das Thema Nummer eins. In teils sehr wütenden Einträgen beschuldigen Eltern die Regierung, nicht genug gegen kriminelle Konzerne zu unternehmen. Die staatliche Zensur lässt die Online-Proteste bisher weitgehend zu. Texte, in denen aber über Hintergründe und Hinterleute gesprochen wird, werden inzwischen zum Teil geblockt. Zeitungen, Nachrichtenwebseiten und Fernsehsender, allesamt staatlich gesteuert in China, beschäftigen sich heute vor allem mit der Afrika-Reise von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Der Impfskandal spielt nur eine untergeordnete Rolle. Die Affäre reiht sich ein in eine Vielzahl ähnlicher Skandale, bei denen Verbraucher rücksichtslos und systematisch getäuscht wurden. Der Impfstoffskandal ist ein heftiger Rückschlag für Chinas heimische Pharmaindustrie insgesamt. Mit massiver Unterstützung des Staates versucht sie seit Jahren, den Anteil ausländischer Medikamente in China zurückzudrängen. Mit dem nun bekannt gewordenen Betrugsskandal dürften viele Verbraucher, die es sich irgendwie leisten können, erst einmal nicht mehr zu chinesischen Produkten greifen. Entsprechend hat der Skandal bereits wirtschaftliche Konsequenzen. Ein auf Pharma-Titel spezialisierter chinesischer Aktienindex verlor heute rund 5% an Wert. Der Aktienkurs der für den Skandal verantwortlichen Biotech-Firma Changsheng brach sogar um mehr als 40% ein. Das Papier wurde daraufhin vom Handel ausgesetzt.
Aus Shanghai war das Steffen Wurzel. Seit dem Beitritt zur Europäischen Union geht es in Polen mit der Wirtschaft stetig aufwärts. Das ist einer der Gründe, warum seit einigen Jahren immer weniger Polen die anstrengende Arbeit als Erntehelfer auf deutschen Feldern übernehmen wollen. Und damit geht langsam, aber sicher auch die Zeit der preiswerten Saisonarbeiter in der deutschen Landwirtschaft zu Ende. Jan Palokat berichtet.
Vielleicht wird Hubert Wiecher eines Tages der letzte Pole sein, der auf deutschen Feldern bei der Ernte hilft. Der 53-jährige Busfahrer aus Ratzyburg in Schlesien bessert sein Gehalt seit 20 Jahren auf mit Erdbeerpflücken, knapp 1000 Kilometer weiter, bei Bauer Hensler aus Nürtingen bei Stuttgart. Und das will er auch weiter so halten.
Na, jakieś to już jest wpisane w mój kalendarz.
Das ist schon fest in meinen Kalender gemeißelt. Die Familie akzeptiert das und es gibt ja auch zusätzliches Geld. Solange es mir die Gesundheit erlaubt, werde ich weitermachen. Ich fühle mich dort gut. Sein deutscher Arbeitgeber dürfte darüber froh sein, denn die Zeit der preiswerten Erntehelfer aus dem Osten ist vorbei. Zumindest aus Polen finden sich immer weniger bereit, auf deutschen Feldern den Rücken krumm zu machen. Ein Trend, der schon seit Jahren anhält. Bauer Guido Hensler klagt.
Ja, sind da wirklich sehr in Sorge, wie das in Zukunft weitergehen wird mit unseren Saisonarbeitskräften. Wir hoffen, da neue Länder zu gewinnen zu können.
Doch gerade Polen hatten einen guten Ruf. Auf Erntehelfer muss man sich verlassen können. Was heute nicht gepflückt wird, ist morgen schon verdorben. Hubert Wicher hat den Wandel bei der Feldarbeit verfolgt. Als ich das erste Mal dort war, gab es nur Kroaten und Polen, vor allem aus der Gegend um Oppeln. Innerhalb von 7 Jahren hat sich das komplett verändert. Von Jahr zu Jahr wurden es weniger Polen. Heute ist nur noch einer auf dem Feld, 2 in der Halle. Auch Kroaten sind weniger geworden. Stattdessen höre man jetzt viel Ungarisch und Rumänisch. Wicher erzählt in seinem Bus, woran es liegt. Früher hat es sich mehr gelohnt und es gab keine Alternative. Heutzutage suchen die Menschen nach was Besserem, nach einer Bezahlung, die sie mehr zufriedenstellt. 8 Euro die Stunde sind heute nicht mehr so viel. Es ist schon was, aber im Vergleich mit anderen Ländern viel weniger. In Holland oder Österreich gäbe es mehr Geld, sagt er, und Wien liegt auch viel näher als Stuttgart. Vor allem aber gibt es inzwischen bessere Verdienstmöglichkeiten auch im eigenen Land in Polen. Und deswegen ist Saisonarbeit in Deutschland zum Beispiel auch überhaupt nichts für seinen Sohn, Grzegorz. Einmal fuhr der mit nach Baden-Württemberg.
Er ist
angereist, arbeitete 4 Wochen und stellte fest, dass es eine harte Arbeit ist. Er fuhr zurück, war mit dem Geld auch nicht zufrieden und hinterher meinte er, ich suche mir lieber was in Polen. Heute arbeitet Grzegorz als selbstständiger Schornsteinfeger auf den Dächern von Ratzibórz und seine Mutter ist ganz froh darüber. Ich bin glücklich, dass er nicht dahin fährt. Wenn sein einziges Bestreben wäre, Erdbeeren zu pflücken, wäre ich traurig. Ihr Mann aber will in der Saison weiterfahren. Warum eigentlich? Ich glaube auch aus alter Verbundenheit. Diese Menschen dort schätzen ihn sehr. Sie rufen immer an, laden ihn ein, fragen, wann er denn kommt. Und es ist so unschön abzusagen. Hoffentlich bleibt er lange gesund. Sonst muss er irgendwann Nein sagen. Aber solange er kann, fährt er dahin.
Immer weniger Polen zieht es als Erntehelfer nach Deutschland. Das war eine Reportage von Jan Palokat. Ab Ende August will die griechische Regierung wieder Staatsanleihen auf dem freien Finanzmarkt platzieren und damit nach mehr als 8 Jahren wieder ohne internationale Hilfskredite auskommen. Die Begeisterung in Griechenland hält sich dabei allerdings in Grenzen, denn für Niedrigverdiener und Rentner gehen die Sparrunden trotzdem weiter. Schon im Januar sollen die Renten in Griechenland ein weiteres Mal gekürzt werden. Auch das eine Auflage des laufenden Spar- und Reformprogramms. Wie Rentner mit nur wenigen 100 Euro im Monat auskommen, das haben ein Landwirt im Ruhestand und seine arbeitslose Frau unserem Kollegen Michael Lehmann erzählt.
Thomas und Jana Karampasi sind 2 von 769 Einwohnern im kleinen Örtchen Lianokvergi. Ihr kleines Haus liegt 40 Autominuten westlich von Thessaloniki. Einfache Arbeiter mit Baumwollfeldern, die sie im Nebenerwerb für wenige 1000 Euro im Jahr beackern. Thomas redet leise, wenn er klagt, und sieht ratlos aus. Ich habe mit 15 Jahren begonnen zu arbeiten, in einer Fabrik, nebenher Baumwolle angebaut, mit der Hand gepflückt, also 40 Jahre harte Arbeit. Wenn ich nicht krank geworden wäre, hätte ich vielleicht bis 67 arbeiten können, aber dann gäbe es auch nur 500 Euro Rente. Und jetzt leben wir eben von noch weniger, von vielleicht 400 im Monat. 60 Jahre alt ist der Mann, der stolz nach hinten auf einen zugewachsenen, überdachten Stellplatz zeigt. Noch älter als er ist sein Traktor, nämlich 64 Jahre, ein Setor aus der ehemaligen Tschechoslowakei. Der alte Traktor klingt kräftiger als sein Besitzer. Thomas fährt mit ihm an Tagen, wo ihn seine Krankheit weniger plagt. Er fährt auf die Baumwollfelder, möglicherweise eher aus Gewohnheit. Richtig gutes Geld verdienen lässt sich damit im Norden Griechenlands schon lange nicht mehr. Dazu müsste Thomas Karampasi viel mehr Land bewirtschaften, mit besseren Maschinen. Der Dieselpreis ist im Moment echt ein Problem, sagt Thomas. Er ist auf 1,40 Euro gestiegen. Die Trauben neben dem einfach angelegten Gemüsegarten am Haus des Ehepaars bringen 80 Liter Zipuro. Wenigstens ihren Traditionsschnaps bekommen sie frei Haus. Gut, dass sie die Trauben haben, sagen sie. Kaufen können sie sich längst nur noch das Allernötigste. Für Geld handeln wir nicht mit unserem Gemüse, aber wir tauschen schon mal. Wenn der eine zum Beispiel viele Tomaten hat, dann kann er sie gegen Petersilie tauschen. Aber nichts läuft hier unter Bekannten in der Nachbarschaft gegen Bezahlung. Mehr als ein halbes Dutzend Rentenkürzungen haben der Landbevölkerung Griechenlands fast wieder ein archaisches Leben gebracht. Vielleicht wurde auch deshalb in diesem Jahr in Lianovergi mit seinen 769 Einwohnern noch kein einziges Kind geboren. Ja, eigentlich müssten wir und nicht die Rentner in den Großstädten auf die Straßen gehen, um zu protestieren, sagt Jana Karampasi. Sie hat ihre Arbeit als Angestellte schon vor vielen Jahren verloren, so wie viele andere Menschen auch in Nordgriechenland. Aber auch wenn sie nur ein paar hundert Euro im Monat zum Leben haben und der Sohn gerade erst seine Schulzeit beendet hat, sie wollen es weiter schaffen, irgendwie. Ob wir Griechen Geld haben oder nicht, auf Souvlaki und Tzatziki, auf ein Bier und einen Schnaps, wollen wir nicht verzichten. Jetzt lachen die beiden. Ob die griechische Regierung im Januar wohl ernst macht mit dem nächsten Schritt im Sparprogramm und die Renten ein weiteres Mal kürzt, keine Ahnung, sagen Thomas und Jana Karampasi mit Blick auf ihre prallen roten Tomaten im Garten. Tagespolitik spielt für sie nicht wirklich eine Rolle. Sie gehören vermutlich zu den überzeugten Nichtwählern, der Bevölkerungsgruppe, die in den letzten Jahren am schnellsten gewachsen ist, auch in Griechenland. Die allermeisten Politikerlimousinen, so sagen das Thomas und Jana Karampasi, rauschen auf der nur wenige Kilometer entfernten Autobahn nach Thessaloniki an ihrem kleinen Dorf ebenso vorbei wie an den saftig grünen Reisfeldern, in denen Störche nach Fressen stochern. Warum also sollten Sie sich für die Politiker interessieren?
Und mit dieser Reportage von Michael Lehmann aus Griechenland geht dieser Podcast zu Ende. Gerd Georgi in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.